ARD.
MDR aktuell. Die Reportage.
Bezirksmajor Reinhard Geiser meldet. Musikkapelle St. Pauls, Ehrenkompanie. Zur Sepp Hirschbaumer Gedenkfeier angetreten.
Major Geiser, danke für die Meldung. Ich bitte um die Frontabschreitung.
Christoph Schmidt, der Landeskommandant des Südtiroler Schützenbunds, setzt sich in Bewegung, schreitet gemessenen Schrittes voran. Er hebt die Hand zum Gruß an die Stirn, sein weißer Handschuh leuchtet in der Sonne. Hunderte Menschen in unterschiedlichen Trachtenuniformen stehen am Rand der Dorfstraße im kleinen Südtiroler Ort St. Pauls vor ihm stramm. Viele von ihnen tragen Säbel oder historische Waffen, Schützenvereine eben. Einige haben Fahnen in der Hand oder Trommeln. Der Großteil sind Männer in Lederhosen, aber es sind auch Frauen im Dirndl dabei, die sogenannten Marketenderinnen. Südtirol ist eine mehrsprachige Region, aber hier hört man fast nur Deutsch. Touristin Paula aus den Abruzzen ist mit ihrem Italienisch eher die Ausnahme. Sie ist fasziniert von den bunten Uniformen, von dem militärischen Ernst, von den alten Waffen, von der Musik. Aber weiß sie überhaupt, worum es hier bei dieser Sepp Kerschbaumer Gedenkfeier eigentlich geht?
Non proprio. Però. Sì, bello da vedere.
Nicht wirklich, aber es ist schön anzuschauen, sagt sie und knipst noch ein Foto vom Festzug. Der hat sich mittlerweile auf den Weg zur Kirche in der Ortsmitte gemacht. Eine ältere Dame aus dem Ort schüttelt den Kopf über die italienischen Touristen. Für sie ist das hier mehr als nur ein buntes Spektakel.
Nein, unsere Häftlinge damals nicht.
Häftlinge wie Sepp Kerschbaumer, an den bei dieser Feier erinnert wird. Für Menschen wie diese Dame ist Kerschbaumer, der eine Loslösung Südtirols von Italien erreichen wollte und in italienischer Haft gestorben ist, ein Freiheitskämpfer, eine Art Held. Und Italien ein Staat, der die deutschsprachigen Südtiroler unterdrückt. Vereinfacht gesagt. Sehr vereinfacht. Denn in Südtirol ist vieles komplizierter, als es scheint. Einfache Erklärungen helfen hier nicht weiter. Aber von vorn. Um zu verstehen, worum es hier eigentlich geht, muss man weit zurückgehen. In die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Damals, als Tirol geteilt wurde, Italien die Gebiete südlich des Brenners annektierte. Wie man das bewerten muss, was seitdem passiert ist, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und deshalb sollen hier gleich zwei Südtiroler die Geschichte ihrer Region erzählen. Margaret Luhn ist eine patriotische Südtirolerin. Ihre Muttersprache ist Deutsch.
Ich bin promovierte Historikerin und habe mich auf das 20. Jahrhundert der Südtiroler Zeitgeschichte spezialisiert.
Historiker Andrea Di Michele ist dagegen als Sohn italienischsprachiger Eltern in Bozen aufgewachsen. Das Interview will er auch lieber auf Italienisch führen, denn Deutsch hat er erst als Erwachsener richtig gelernt.
Wir waren nur Italiener. Es gab keine deutschsprachige Schule im Viertel. Ich war auf einer italienischen Schule und der Deutschunterricht war richtig schlecht.
Andrea Di Michele und Margaret Luhn erzählen vieles ähnlich. Zum Beispiel, wie die italienischen Faschisten die deutschsprachige Bevölkerung Südtirols italienisieren wollten.
Unter der Diktatur hat man natürlich versucht, den Südtirolern, aber auch allen anderen Minderheiten in Italien alle Rechte zu nehmen. Das heißt, es war verboten, Deutsch zu sprechen, die deutsche Schule war verboten. Es sind Hunderte oder noch mehr Beamte entlassen worden, weil sie deutscher Muttersprache waren. Und in vielen Berufen durften Einheimische nicht mehr arbeiten. Das heißt, man hat auch in Bozen eine Industriezone aus dem Boden gestampft, wo nur Italiener arbeiten durften, die aus dem sogenannten Altitalien hierher gebracht worden sind.
Andrea Di Michele betont dabei vor allem, wie die Zeit des Faschismus nach dem Krieg von beiden Seiten instrumentalisiert worden ist.
Den Italienern wurde der Faschismus vorgeworfen. Die Südtiroler haben sich lange nur als Opfer dieser Diktatur dargestellt und der italienische Teil hat das gleiche Spiel gespielt. Also gesagt, dass die Südtiroler für die 20 Monate Operationszone Alpenvorland verantwortlich waren, also die Zeit, in der die Nazis die Region de facto kontrolliert haben.
Der Hintergrund? Die sogenannte Option, die das faschistische Italien und Nazi-Deutschland aushandeln. Im Oktober 1939 müssen sich nicht italienischsprachige Südtiroler entscheiden. Entweder sie wandern ins Deutsche Reich aus oder sie bleiben, müssen aber ihre Kultur und ihre Sprache aufgeben. Es ist eine Entscheidung, die in Südtirol Familien spaltet. Über 80% entscheiden sich am Ende fürs Auswandern. Nicht alle gehen tatsächlich. Viele kehren nach dem Krieg zurück. Deshalb werden gerade die deutschsprachigen Südtiroler damals von vielen Italienern als Nazi-Verbündete gesehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden vor allem Italiener aus dem Süden in Bozen angesiedelt. Übrigens auch die Familie von Andrea Di Michele. Und die Deutschsprachigen werden dort immer weniger. Es gibt zwar ein Statut, das den deutschsprachigen Südtirolern eine gewisse Autonomie sichern soll. In der Praxis funktioniert das aber kaum. Verhandlungen zwischen Österreich und Italien führen zu nichts. Und so gründen junge deutschsprachige Südtiroler rund um Sepp Kerschbaumer den Befreiungsausschuss Südtirol. Sie führen Sabotageaktionen durch, jagen zum Beispiel Strommasten in die Luft. Andrea Di Michele interpretiert das so.
Das ist eine erste Phase des Terrorismus. Aus meiner Sicht kann man da von Terrorismus sprechen. Die Protagonisten sind Südtiroler. Sie haben keine große militärische und technische Ausbildung. Meistens handelt es sich um ein bisschen improvisierte Attentate, die Strukturen wie die Hochspannungsleitungen treffen wollen, die Symbol für die Wasserkraftindustrie waren, für das Ausbeuten der lokalen Ressourcen, um die Industrie in Nordwestitalien zu stärken.
Von Terrorismus spricht Margaret Luhn nicht. Dafür von der Rechtlosigkeit der deutschsprachigen Südtiroler. Und sie betont, die Gewalt habe sich nur gegen Sachen gerichtet. Dem Befreiungsausschuss sei es wichtig gewesen, keine Menschenleben zu gefährden. Bei der sogenannten Feuernacht vom 11. auf den 12. Juni 1961, bei der Dutzende Hochspannungsmasten gesprengt werden, geschieht es aber dann doch. Ein italienischer Straßenarbeiter wird getötet, als er eine nicht explodierte Bombe findet.
Nach der Feuernacht begannen die großen Verhaftungswellen. Das heißt, innerhalb von 2 Monaten saßen 140 Leute in Haft und sind schwerstens gefoltert worden. Und eigentlich haben diese Südtirol-Aktivisten nicht die große internationale Aufmerksamkeit durch die Anschläge erreicht, sondern tatsächlich durch die Folterungen, die dann irgendwann in Europa bekannt geworden sind.
Zu den Foltervorwürfen kommen wir noch. Was auch passiert, der Konflikt radikalisiert sich noch mehr. Die Führungsriege des Befreiungsausschusses ist größtenteils im Gefängnis. Neonazis aus Deutschland und Österreich schalten sich ein. Das sagen übrigens sowohl Margaret Luhn als auch Andrea Di Michele. Viele Menschen sterben auf beiden Seiten. Gleichzeitig verhandelt die Südtiroler Landesregierung intensiv mit Italien, sagt Andrea Di Michele.
Die Terroristen dieser zweiten Phase wollen keine Lösung finden. Sie wollen die Spannungen steigern, um bürgerkriegsähnliche Zustände zu schaffen, um vielleicht die Grenze am Brenner zu verändern. Also, wir stellen fest, seit Beginn der 60er Jahre sucht man einerseits den Dialog, andererseits steigen die Spannungen mit immer neuen Bomben, immer blutigeren Attentaten, mit dem Ziel, diesen Dialog scheitern zu lassen.
Aber der Dialog scheitert nicht am Ende. Nach zähen Verhandlungen finden beide Seiten einen Kompromiss. Ein weiteres Autonomiestatut, das Historikerin Margaret Luhn so beschreibt.
Erstens einmal, dass alle öffentlich Bediensteten und Beamten eine Zweisprachigkeitsprüfung brauchen, die Ladiner sogar eine Dreisprachigkeitsprüfung. Das heißt, es ist garantiert, wenn man zu einem Amt geht, dass man dort in seiner Muttersprache sprechen kann. Alle amtlichen Dokumente sind 2- oder 3-sprachig und das ist eine sehr große Errungenschaft. Das andere ist der ethische Proporz.
Das bedeutet, Jobs im öffentlichen Dienst werden nach Sprachgruppen vergeben, also nach deren Anteil an der Bevölkerung Südtirols. Die Ladiner, das ist eine kleine sprachliche Minderheit, bekommen heute etwa 4% der Stellen in der Provinz Bozen, knapp 30% werden an Italiener vergeben und den Rest bekommen die deutschsprachigen Südtiroler. Und dieses Autonomiestatut bringt den Südtirolern auch ziemlich große steuerliche Autonomie. Heißt konkret, mehr Geld für alle in Südtirol, egal ob deutsch, italienisch oder ladinischsprachig. Auch das dürfte dazu beigetragen haben, dass der Kompromiss zu einem Erfolg wird. Wie gut das heute funktioniert, dazu später mehr. Andrea Di Michele findet die Lösung, die damals gefunden wird, gut, vielleicht sogar einzigartig. Aber er sagt,
Man hat vielleicht die Reaktion der italienischsprachigen Bevölkerung vor Ort ein bisschen unterschätzt. Denn mit dem zweiten Autonomiestatut fängt die italienische Bevölkerung an, sich deutlich schwächer zu fühlen.
Bisher war sie es, die vor allem die Verwaltungsposten innehatte. Dafür war sie oft aus dem Süden geholt worden. Die deutschsprachigen Südtiroler waren eher im Tourismus oder in der Landwirtschaft zu finden. Viele italienischsprachige Menschen konnten nicht begreifen, warum sie plötzlich ein Deutschexamen bestehen sollten, um in Behörden zu arbeiten. Man sei doch hier in Südtirol, in Italien. Zurück nach St. Pauls. Die Messe ist inzwischen vorbei, die Schützenkompanien sind auf dem Weg zum Friedhof, zur Gedenkstätte für Sepp Kerschbaumer und seine Mitstreiter. Die Schützen und Marketenderinnen stellen sich auf, sie füllen fast den gesamten Friedhof. Vorne auf der improvisierten Bühne werden Reden gehalten. Ein Pater lädt zum gemeinsamen Gebet ein. Dann tragen zwei Schützen einen Kranz nach vorne. Sie werden ihn gleich an der Gedenktafel ablegen.
Zur Kranzniederlegung, zur Weise des guten Kameraden, zur Landeshymne und Bundeshymne. Formation der Deon-Kompanie. Recht! Schaut!
Das ist wieder Christoph Schmidt, der Landeskommandant des Südtiroler Schützenbunds. Die Landeshymne, von der er spricht, ist das Andreas-Hofer-Lied, die Hymne des Landes Tirol. Die Bundeshymne ist die österreichische Nationalhymne, nicht etwa die italienische. Bei der Rede, die Christoph Schmidt dann hält, wird deutlich, worum es hier eigentlich geht.
Werte Anwesende, lieber Tiroler Landsleid, wir sind heute hier, um jene zu ehren, die keine Stimme mehr haben, weil sie hinter Kerkermauern ihr Leben lassen mussten oder weil sie uns nach und nach in die Ewigkeit vorausgegangen sind.
Erst spricht Christoph Schmidt über Unrecht, das den Südtirolern angetan wurde, über die mangelnde Aufarbeitung der Geschehnisse in den 60er Jahren von italienischer Seite. Und dann kommt's.
Darum müssen wir und unsere politischen Vertreter in Südtirol unbeirrt an jenem Ziel festhalten, das unsere Freiheitskämpfer getragen hat. An einem Tirol, das selbst über sein Schicksal entscheidet. Solange wir ein Teil eines Staates sind, der historische Wahrheiten ausblendet und nationale Interessen über unsere Rechte stellt, sind wir nicht geschützt. Nicht kulturell, nicht politisch und nicht in unserer Würde.
Es geht also hier um mehr als Autonomie. Es geht um eine mögliche Loslösung von Italien, um sich dann mit Österreich zu vereinigen oder unabhängig zu bleiben, je nachdem. Im Gespräch mit Schützen aus Italien oder Tirol sagen einige ganz deutlich, Südtirol müsse wieder zu Tirol gehören. Andere setzen auf ein Europa der Regionen und damit auf eine engere Verbindung zwischen Tirol, Südtirol und dem Trentino. Luca, Anfang 20, ist einer von ihnen. Er kommt aus dem Trentino, ist Welsch-Tiroler Schütze. Seine Muttersprache ist Italienisch. Trotzdem fühlt er sich als Tiroler. Seine Vorfahren hätten noch für Österreich gekämpft, sagt er.
Nach dem Anschluss an das Königreich Italien und weil wir schon Italienisch gesprochen haben, ist die Tradition der Schützen und die Tiroler Kultur im Trentino leichter verloren gegangen als in Südtirol. Aber wir haben beschlossen, diese Tradition aufrechtzuerhalten. Und deshalb sind wir Welsch-Tiroler Schützen hier.
Luca spricht nicht gut Deutsch. Italienisch ist in Österreich nicht mal eine anerkannte Minderheitensprache. Aber das spielt keine Rolle für ihn. Die Mitglieder des Südtiroler Befreiungsausschusses seien keine Terroristen gewesen. Sie hätten richtig gehandelt und die Autonomie erreicht. Es gibt deutschsprachige Südtiroler, die das alles ganz anders sehen. Aber ein Grund, warum es hier in Südtirol unter der Oberfläche immer noch brodelt, ist, dass beide Seiten die Gewalt der 60er Jahre nicht wirklich aufgearbeitet haben. Weder die Anschläge des Südtiroler Befreiungsausschusses noch die Folter in italienischen Gefängnissen, die gab es. Da sind sich die meisten Historikerinnen und Historiker mittlerweile einig. Am Friedhof von St. Pauls sind die Schützen inzwischen zum Abmarsch bereit.
Ehre ihrem Andenken. Ehre für Tirol. Die Gedenkfeier ist hiermit beendet. Die Ehrenformation steht zum Abmarsch wieder unter eigenem Kommando.
Nicola Canestrini steht am Bühnenrand. Er ist ein bekannter Strafverteidiger und Menschenrechtsanwalt. Der Südtiroler hat eine Rede hier bei der Gedenkfeier gehalten. Thema Menschenrechtsverletzungen.
Sepp Kerschbaumer verstarb im Gefängnis von Verona an Herzinfarkt. Besonders harte Verhöre sind belegt. Zahlreiche Häftlinge berichteten von Schlägen, Scheinhinrichtungen, entwürdigenden Bedingungen, Schlafentzug und Geständnissen, die unter massiver Druckausübung zustande kamen. Darunter auch das Einflößen von Salzwasser, heute Waterboarding genannt. Damals gab es in Italien keinen Strafbestand für Folter.
Im Gespräch danach erklärt er, warum aus seiner Sicht Gedenkveranstaltungen wie diese immer noch einen Sinn haben. Gedenken heiße nicht, die Vergangenheit zu verklären, sondern den Mut zur Wahrheit zu haben und für die Vergangenheit Verantwortung zu übernehmen, sagt er.
Was aber die Foltervorwürfe angeht, die ja bezeugt sind durch Briefe, sogar auch durch Zeugenaussagen, da hat es eine juristische Klärung nie gegeben. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass auch nach so langer Zeit die Justiz sich mit diesen Vorwürfen befassen kann, die Zeitzeugen nochmal anhören kann, damit eine Beweiswürdigung stattfindet. Das hilft nämlich nicht nur den Strafopfern und sollte auch eine Mahnung für die Folterknechte sein, sondern es braucht das auch, um die Südtiroler Geschichte einfach 360 Grad aufarbeiten zu können. Und das wäre, sagen wir, der Ausgangspunkt für ein neues Zusammenleben.
Nicola Canestrinis Familiengeschichte ist eng mit der Südtirols verbunden. Sie zeigt, dass man mit einfachen politischen Zuschreibungen hier nicht so richtig weiterkommt, wie so oft in Südtirol. Sein Vater kämpfte als Partisan gegen die Faschisten, saß später für die Kommunistische Partei im Regionalrat und verteidigte als Anwalt Mitglieder des Südtiroler Befreiungsausschusses vor Gericht. Die Familie wurde deswegen bedroht, erzählt Canestrini.
Ich kann mich noch erinnern als Kind, war es zumindest ein paar Mal der Fall, dass wir vom Haus flüchten mussten, weil uns gesagt wurde, meinem Vater gesagt wurde, dass womöglich Gewaltausübungen stattgefunden hätten können. Ich bin 73 geboren, ich war ein kleines Kind, das war, sagen wir, Ende der 70er bis Mitte der 80er Jahre ganz bestimmt. Es gab da eine Aufschrift auf einer Mauer in Trient, die wurde dann in der Nacht aufgeschrieben. Es hieß dann, Canestrini, ti ammazzeremo.
Also, Canestrini, wir werden dich umbringen. Mittlerweile sind über 40 Jahre vergangen. Wie funktioniert das Zusammenleben der Sprachgruppen in Südtirol heute? Ein Ausflug nach Bozen. Dort steht das wohl umstrittenste Denkmal der Region. Das sogenannte Siegesdenkmal ist ein Triumphbogen aus weißem Marmor, aus der Zeit des Faschismus in Italien. Es sollte ein Zeichen sein für die Zivilisation, die die Italiener ins rückständige Südtirol gebracht hatten. Aus Sicht der deutschsprachigen Südtiroler ist es eher ein Symbol für Kolonialismus. Hans Heiß wartet schon davor. Er ist Historiker aus Brixen in der Nähe von Bozen, saß mal für die Grünen im Südtiroler Landtag und führt jetzt ein paar Schritte nach unten.
Wir sind jetzt hier im Siegesdenkmal in der Krypta, eine Art von Museum, kann man sagen, seit 2014 eingerichtet, nach langen Auseinandersetzungen.
Das kleine Museum soll möglichst neutral die Geschichte Südtirols nach dem Ersten Weltkrieg erzählen, erklären, wie das Denkmal zum Symbol für das schwierige Verhältnis zwischen den Sprachgruppen wurde. Hans Heiß geht voran durch die 13 unterirdischen Räume mit Zeitungsausschnitten, Texttafeln, Fotos und Plakaten. Auch Filme werden an die Wände projiziert. Er erklärt die Geschichte seines Südtirols. Hier am Siegesdenkmal wird auch klar, vergessen ist der alte Konflikt nicht. Anfang der 2000er Jahre hat die Gemeinde Bozen beschlossen, den Platz vor dem Denkmal umzutaufen. Der Siegesplatz sollte nun Friedensplatz heißen, eine symbolische Umbenennung.
Diese Umtaufe 2002 hat nicht sehr lange gehalten, weil eben in einer Volksabstimmung wurde verlangt, eben eine Rücknahme dieses Namens. Und nach einer heftigen Wahlkampagne ist eben der kurz als Friedensplatz bezeichnete Ort wieder zurück verwandelt worden in Siegesplatz.
Mittlerweile steht auf dem Straßenschild unter Siegesplatz ehemaliger Friedensplatz, natürlich auf Deutsch und Italienisch. Eine klassische Südtiroler Kompromisslösung, meint Hans Heiß und lächelt. Die klassische Südtiroler Kompromisslösung schlechthin, der Autonomiekompromiss, soll an die Gegenwart angepasst werden. Diese Autonomiereform ist hoch umstritten. Ist der gefeierte Autonomiekompromiss noch zeitgemäß? Der italienischsprachige Bozner Historiker Andrea Di Michele meint, nicht ganz. Das Problem ist aus seiner Sicht das System, das alle Südtiroler dazu zwingt, sich einer Sprachgruppe zuzuordnen, weil eben Stellen im öffentlichen Dienst oder Sozialwohnungen proportional unter den Sprachgruppen aufgeteilt werden. Aber so einfach sei es heute nicht mehr, sich als Deutsch, Italienisch oder Ladinisch zu identifizieren, sagt er.
Es gibt heute immer mehr Ehen zwischen Deutschsprachigen und Italienischsprachigen. Und nicht nur das, wir haben Communities aus Albanien, Marokko und so weiter, die hier leben und die müssen sich auch einer der drei historischen Sprachgruppen zuordnen.
Auch die patriotische Historikerin Margaret Luhn findet, der Kompromiss funktioniert nicht mehr so richtig. Aber aus anderen Gründen. Sie erzählt von Busfahrern und Zugangsgestellten, die nur Italienisch sprechen und nicht mal die deutschen Ortsnamen kennen. Von fehlenden deutschen Beipackzetteln bei Medikamenten. Dass Stellen im öffentlichen Dienst proportional unter den Sprachgruppen aufgeteilt werden, hält sie dagegen für richtig. Nur bei der Umsetzung hapert es, sagt sie.
Das ist sehr lange gut gegangen, aber in den letzten Jahren haben wir gemerkt, dass es da ein bisschen bröckelt. Und zwar, wenn man nicht genügend Leute findet, dann werden ausschließlich Italiener genommen und nicht ausschließlich oder nicht auch Deutsche. Das heißt, wenn Stellen im Krankenhaus zum Beispiel aufzufüllen sind und man findet nicht Personen, die alle Voraussetzungen erfüllen, dann wird eher jemand genommen, der nur Italienisch kann und nicht eher jemand, der nur Deutsch kann.
Ein Besuch im Bozner Krankenhaus bei Gynäkologin Federica Verdi. Die Südtirolerin kommt aus einer italienischsprachigen Familie, hat aber dann in Österreich auf Deutsch Medizin studiert. Sie findet, dass Südtirol zusammengewachsen ist, wenigstens im Krankenhaus. Früher habe es noch eine deutsche und eine italienische Chirurgieabteilung gegeben, erzählt sie, strikt getrennt. Das ist längst Geschichte. Die jüngeren Ärztinnen oder Krankenpfleger beherrschen fast alle mehrere Sprachen, sagt sie. Die deutschsprachigen Südtirolerinnen und Südtiroler sprechen mittlerweile fast immer Italienisch. Viele, die aus anderen Teilen Italiens nach Südtirol kommen, sprechen gut Deutsch oder lernten es in Sprachkursen, die das Krankenhaus bezahlt. Denn um einen unbefristeten Vertrag zu bekommen, brauchen sie eben die Zweisprachigkeitsprüfung, ein Zertifikat, das in diesem Fall belegt, dass sie sowohl Italienisch als auch Deutsch fließen können. Um dieses Zertifikat gab es in letzter Zeit viel Ärger, weil sich rund 25 Sprachnachweise, auch aus Deutschland, als gefälscht herausgestellt haben. Seither wird noch genauer kontrolliert, so das Presseamt der Provinz Bozen. Federica Verdi hat davon nur in der Zeitung gelesen. Sie betont, jeder Patient habe das Recht, seine Muttersprache zu sprechen. Gleichzeitig sagt sie auch,
wir sind in einer Zeit, wo wirklich ein großer Mangel an Personal besteht, großer Mangel an Ärzten, an Pfleger, an Krankenschwestern, Hebammen. Und natürlich sind viele halt, die zum Teil in Vertretung sind und eine Stelle haben und sie kaum die andere Sprache, gell, besonders kaum Deutsch reden. Es gibt schon, also die Fälle gibt es schon.
Aber, und das ist dir wichtig, das Krankenhaus stelle nicht absichtlich nur italienischsprachiges Personal ein, sondern wegen des Fachkräftemangels praktisch alle qualifizierten Bewerberinnen und Bewerber, egal welcher Muttersprache. Wie kann es also weitergehen mit Südtirol? Das können am besten die jungen Südtirolerinnen und Südtiroler beantworten. In der Nähe des Bozner Bahnhofs existiert seit über 30 Jahren das deutsch-italienische Jugendzentrum Papalapap. In einem der Räume spielen einige jugendliche Tischkicker, unterhalten sich auf Italienisch und im Südtiroler Dialekt. An der Bar im anderen Raum warten schon die Schülerinnen Alina, Jana und Greta zusammen mit Sozialarbeiterin Cecilia und den Sozialarbeitern Uli und Dario. Sie alle haben einen unterschiedlichen Hintergrund. Sie kommen aus verschiedenen Generationen. Sie sind mit Deutsch, Italienisch oder beiden Sprachen aufgewachsen, verstehen aber alle Deutsch und Italienisch. Als alle rund um einen großen Tisch sitzen, erzählen die sechs, dass sie normalerweise untereinander nie viel darüber sprechen, wie das Zusammenleben in Südtirol funktioniert. Gerade deshalb finden sie das Gespräch interessant. Wer welche Sprache wie gut spreche, komme vor allem auf die Einstellung an, meint die 17-jährige Jana, deren Muttersprache Deutsch ist.
Es gibt in Südtirol immer noch Leute, die sagen, ich bin streng traditionell, ich rede nur Deutsch, mir ist das komplett egal. Und es gibt auch Leute, die verhältnismäßig sehr wenig Deutsch können als Italienischsprachige. Aber tendenziell haben gefühlt alle hier mindestens eine nähere Person im Umkreis sozusagen, die der anderen Muttersprache angehört. Und das ist meistens auch kein Problem, weil man auch im Alltag wirklich beide Sprachen verwendet, regelmäßig.
Es komme auch ein bisschen auf die Stadtviertel an, wirft Greta ein. Wer in einem Viertel wohne, in dem fast nur Italiener oder fast nur Deutsche wohnen, spreche die andere Sprache oft schlechter. Worauf sich die drei Jugendlichen auch einigen können: in gemischten Gruppen wird eher Italienisch gesprochen als Deutsch. Das habe aber nichts mit einer politischen Entscheidung zu tun, erklärt die deutschsprachige Alina.
Liegt halt auch daran, dass wir in Südtirol im Alltag ja nicht die Standardsprache verwenden, sondern unseren Dialekt. Der wird aber in der Schule ja eigentlich nicht gelernt. Und so ist halt diese Schwierigkeit und diese Barriere, die da auch ist, dass für uns Südtiroler ist die Standardsprache einfach auch wie eine Fremdsprache. Das ist nicht unsere Muttersprache, sondern eine Fremdsprache, die wir für die Schule gelernt haben. Und so wählen wir dann einfach die Sprache, die dann für alle einfach einfacher ist, als Italienisch ist und nicht die Sprache, wo wir uns alle beide oder alle Personen sich anstrengen müssen.
Überhaupt die Schule. Südtirolerinnen und Südtiroler müssen sich nicht nur als Erwachsene für eine Sprachgruppe entscheiden, sondern schon im Kindesalter wählen, ob sie auf eine deutsche oder italienische Schule gehen. Die sind nämlich ziemlich strikt getrennt. Auch das ist Teil des Autonomiekompromisses. Ist das noch zeitgemäß? Jana, Greta und Alina überlegen. Grundsätzlich finden sie es gut, dass sie in ihrer jeweiligen Muttersprache unterrichtet werden. Das macht es einfacher, sagen sie. Die Sozialpädagogen sehen das anders. Der italienischsprachige Dario hat seine kleine Tochter jetzt in den deutschsprachigen Kindergarten geschickt. Cecilia, Anfang 30, die komplett zweisprachig aufgewachsen ist, sagt, sie sei in eine deutsche Schule gegangen und habe die Schülerinnen und Schüler aus der italienischen Schule daneben kaum gesehen. Für sie frustrierend. Und Uli, um die 50, erzählt, wie an seiner Mittelschule deutsch- und italienischsprachige Kinder durch einen Maschendrahtzaun getrennt waren und es immer wieder zu Konflikten kam. Gemeinsame Schulen sieht er als Chance.
Natürlich ist das ein Prozess, der viele, viele Jahre dauert, aber irgendwann müssen wir damit anfangen. Sonst bleiben wir weiterhin eine getrennte Stadt, auch wenn sich meiner Meinung nach an der Basis und im Zusammenleben der Menschen in der Stadt sich sehr viel verändert hat, wenn ich jetzt an die 90er, 80er zurückdenke.
Und die Schützen? Die Pläne, sich von Italien zu lösen? Ein vereintes Tirol zu schaffen? Alina, Jana und Greta verdrehen da nur die Augen. Wobei alle drei die Autonomie wichtig und richtig finden. Die Kulturen und verschiedenen Sprachen sollten bewahrt werden, meinen sie. Greta, die eine deutschsprachige Mutter und einen italienischsprachigen Vater hat, sagt:
Es bringt Leuten auch draus, also es kann auch Menschen wie mich, die zweisprachig sind, so ein bisschen hin und her schleudern. Aber es stimmt schon, es ist ein riesen Privileg, in einem Umfeld mit so vielen Sprachen aufzuwachsen.
Alina und Jana nicken. Sie können sich alle vorstellen, zum Studieren oder Arbeiten mal wegzugehen. Aber dann wollen sie wiederkommen, nach Südtirol. In die Region mit der tollen Natur, der komplizierten Geschichte und den vielen Gegensätzen. Sie sind eine neue Generation von Südtirolerinnen. Eine, die das Zeug dazu hat, Autonomie neu zu interpretieren, alte Grenzen einzureißen, ohne ihre Kulturen und Sprachen aufzugeben. Auch wenn die drei beim Sprechen gerne einfach mal Italienisch und Südtirolerisch mischen. Auch das ist Südtirol.
Ich muss gleich sagen, wer mich feiert. Meine Schwester hat Firmentreffen und meine Mama, mein Vater feiert sie. Aber es ist schon brutal früher, also es ist so Rorate-Dinge.